Und das Gleiche gilt ja auch fürs Kunstherz. Also du hast ja auch gesagt, das Kunstherz, das entwickelt wurde, wurde eigentlich für Männer gemacht. Gibt es jetzt inzwischen auch eins für Frauen? Weil das ist ein riesiges Teil.
Ja, also da die meisten Koryphäen natürlich Männer waren und sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, wie gesagt, schon Ende der 60er, haben sie das auch natürlich für einen Mann konzipiert, weil Gendermedizin damals war noch weniger Thema als wie jetzt.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich habe heute einen besonderen Gast mit einer außergewöhnlichen Vita und mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ich spreche heute mit Dr. Dilek Gürsoy. Dilek ist eine renommierte Herzchirurgin. Sie hat es als erste Frau in Europa geschafft, ein Kunstherz erfolgreich zu transplantieren. Das ist schon mal eine Megaleistung. Sie ist Medizinerin des Jahres 2019 und hat über ihren Lebensweg ein sehr, wie ich finde, lesenswertes Buch geschrieben. Wir sprechen mit dir, liebe Dilek, heute darüber, wie du es zur Top-Herzchirurgin geschafft hast, warum Herzinfarkte bei Frauen sehr häufig nicht diagnostiziert werden. Und wir wollen natürlich auch hören, wie du es mit dem Geldanlegen hältst. Zunächst mal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Dilek.
Ich freue mich, vielen Dank.
Dilek, du bist ja, was man so typischerweise als Gastarbeiterkind bezeichnet oder wie man heute auf Neudeutsch sagt, du hast einen Migrationshintergrund. Deine Eltern sind ja aus der Türkei nach Neuss gekommen und haben sich dort ein neues Leben aufgebaut. Dein Vater verstarb ja früh leider an einem Herzinfarkt und dann hat deine Mutter die Verantwortung für eure kleine Familie übernommen, hat ihr Leben lang quasi am Fließband gearbeitet und das dazu war sie oder ist sie, weiß ich gar nicht, Analphabetin. Ist deine Mutter eigentlich für dich dann so dein größtes Vorbild?
Ja, absolut. Meine Mutter ist, wie gesagt, eine Dame, eine Frau, die mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen ist, mit 18 Jahren dann ihren eigenen Job gefunden hat und 47 Jahre lang am Fließband im Akkord gearbeitet hat und mit 36 Jahren Witwe geworden, mit uns drei Kinder alleine großgezogen, hartnäckig, zielstrebig und hat nie aufgegeben. Das sind so Attribute, die ich natürlich absolut übernommen habe und diese dann übertragen habe in meinen Klinikalltag.
Genau. Also sie war ein großer Ansporn für dich und wie ich merke und wie ich das auch in dem Buch gelesen habe, hat sie da auch einiges weiter vererbt an dich. Du hattest ja dann wohlmeinende Nachbarn, so würde ich das jetzt mal sagen, denen du eigentlich auch deinen Gang zum Gymnasium zu verdanken hast. Das Abi und Studium hast du natürlich dann selbstständig absolviert, ist ausschließlich dein Verdienst. Aber wie kam es dann eigentlich zu deiner Spezialisierung als Herzchirurgin oder überhaupt dein Faible für Medizin?
Das Faible für Medizin wurde uns Kindern von Gastarbeitern natürlich sehr früh mitgegeben, im Sinne von, werdet etwas Besseres als wir selber. Und gerade ich sollte als Mädchen natürlich dann studieren, weil die Jungs hätten ja jederzeit den Bau sich selber finanzieren können, sodass ich das sehr zu Herzen genommen habe und habe mich relativ schnell für die Medizin entschieden, weil meine Mutter oft im Krankenhaus lag, als ich klein war und ich diese Atmosphäre sehr im Krankenhaus sehr mochte, die Ärzte gesehen habe und die Pflegerinnen und Schwestern, die meiner Mutter geholfen haben, sodass mich das sehr gefasst hat. Und die Herzchirurgie habe ich mich dann entschieden im ersten Semester meines Studienganges, als ich dann halt eine Herzoperation mal miterleben durfte, von so einer Kuppel aus, wo man nach unten schauen konnte. Und diese Ästhetik hat mich sehr geprägt, dieses unblutige, ruhige Operieren. Und da habe ich entschieden, ich werde auch Herzchirurgin.
Okay, das hört sich ja jetzt, wenn du das so erzählst, so an, so nach der Art, naja, dann werde ich jetzt mal Herzchirurgin. Also es wird für mich, mir würde mein Herz stehen bleiben, wenn ich sowas machen sollte. Ich stelle mir das super aufregend vor in so einem OP, weil es ist ja schon eine sehr gewichtige Sache, oder? Das ist nicht so, als ob man mal irgendwie Hautärztin wird und mal was wegkratzt.
Es ist natürlich eine unheimliche Verantwortung, am Herzen überhaupt zu operieren. Aber man muss natürlich eine gewisse Leidenschaft für die Sache haben und die hatte ich. Und deshalb fällt dir das auch nicht mehr so schwer. Das ist dann okay, wenn du dann länger im OP stehen musst. Das ist dann okay, wenn du der Notfall mal wirklich sehr prägend ist für dich auch selber, persönlich, auch für den Patienten. Du lernst sehr früh mit dieser Verantwortung umzugehen. Ja, man muss es einfach gerne machen, dann macht man es auch immer wieder und mit Freude.
Wir haben ja Ich hatte geschaut in einem Buch, das heißt übrigens, ich stehe hier, weil ich gut bin. Ist ja schon ein sehr selbstbewusster Titel, vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber. Warum gibt es eigentlich so wenige Herzchirurginnen? Du beschreibst in deinem Buch, dass es so knapp 60.000 Studentinnen der Humanmedizin gibt und da dem gegenüber stehen 36.000 männliche Studenten. Also am Nachwuchs scheint es ja wohl nicht zu liegen, oder?
Ja, das stimmt. Aber das ist so. Das war ja genauso auch bei mir. Während der Studienzeit machst du natürlich viele Praktika, viele Formulatoren nennen wir das, in Kliniken, in Fachbereichen, die dich interessieren. Und wenn dann eine Frau zu uns kommt und möchte mal zugucken, möchte mal die Atmosphäre mitkriegen, dann wird dir das auch schon sofort so matig gemacht. Es ist eine Männerdomäne, es ist ein harter Job, knallhart, das können nur Männer. Und du willst ja Familie, Kinder. Und du kannst dich nicht niederlassen und so weiter. Und da wird dir schon von vornherein alles schlecht gemacht und dann springen auch schon viele dann vorher schon ab. Oder wenn du das dann doch noch geschafft hast, bist du Assistenzärztin, du hast dich da durchgedrungen und dann geht das Ganze ja weiter. Also keiner klopft auf die Schulter und sagt, toll, dass du das machst. Wir helfen dir, dass du mit einer der Besten wirst oder ähnliches. Es ist jeden Tag eine Kampfsituation und das wird auch vermittelt, ne? Und deshalb appelliere ich hier gerade an Menschen, dass wir, wenn wir akquirieren wollen, Kollegen oder besonders Kolleginnen, dann sollten wir auch ein bisschen über die positiven Seiten dieses Berufes reden. Oder wenn es zu negativ ist, das zum Positiven hin ändern. Das ist dann unsere Anstrengung, die wir dann machen müssen. Und daran scheitert das halt meistens, dass die viele Frauen vornehmlich dann Berufe wählen, mit denen sie sich vielleicht später mal niederlassen können. Und dazu gehört auch Dermatologie oder HNO oder andere Fachbereiche halt.
Ja, es hört sich so ein bisschen auch an wie die frühen Zeiten in der Finanzbranche. Da wurde ja auch Frauen von gewissen Dingen abgeraten. Ich habe das trotzdem gemacht, du auch. Ist es immer noch nach wie vor so, ich sage mal fast feindselig, weil man versucht doch heute, wir reden über Gender Diversity, die Unternehmen sollten modern agieren. Das trifft ja auch die Medizinbranche. Man sieht, es drängt ja auch viele Frauen da rein. Warum denkst du, ist es immer noch so, dass man da so abschreckend das gestaltet? Das vielleicht auch in den Egos der handelnden Ärzte?
Wir haben 80 Zentren in Deutschland, Herzzentren, wo man Herzoperationen durchführen kann. Und wir haben 80 herzchirurgische Chefs, männlich. Und das ist natürlich eine Sache, die prägt, was die Führung angeht, was diese ganze Ausbildung angeht. Man kommt von einer harten Schule der Chefärzte aus den 70er, 80ern. Die haben Leute ausgebildet, die jetzt die Kliniken leiten und führen. Und das prägt natürlich. Ich sage immer, ich bin ja jetzt selber persönlich seit 3 Jahren in so einer Welt, wo ich viel anfangen kann mit Gender, mit Diversity, mit diesen Themen, weil ich meinen Horizont auch erweitert habe. Also ich gehe jetzt nicht nur noch in die Klinik rein und raus in den OP. Ich meine, ich habe meinen Horizont, was das angeht, sehr erweitert. Auch diese Führungsstil, was du gerade erwähnst, was man erlebt in großen Konzernen, das ist bei uns in der Medizin noch lange nicht angekommen und in der Herzchirurgie erst recht nicht. Weil da leben wir tatsächlich noch ein bisschen mittelalterlich. Die herztorax-chirurgischen Gesellschaften fangen jetzt an, irgendwelche Netzwerke zu gründen, Frauennetzwerke und so weiter und so fort. Aber es wird noch ein langer Prozess sein, bis sich da in der Medizin und gerade in der Herzchirurgie was ändert. Das merke ich auch, das höre ich auch, weil ich sehr viel Resonanz habe von Kolleginnen aus Kliniken, die über dasselbe berichten, was ich vor 20 Jahren erlebt habe. Und es ist einfach ein Fakt, dass männliche Egos anders ticken und das sicherlich ein großes Hindernis ist, wenn wir keine Chefs haben, die auch so einen weiten Horizont haben, damit auch der Weg für weibliche Kolleginnen geebnet werden kann. Sprich Teilzeit, sprich Kindergarten oder Horts in den Kindertagesstätten. Es ist ja verpönt, wenn eine Herzchirurgin sagt, ich möchte gerne in Teilzeit arbeiten, dann wirst du schon sofort abgestempelt als du willst es nicht, du kannst es nicht, du hast eh keinen Bock. Damit wurde ich auch schon konfrontiert. Ich habe das erlebt, ich habe es gehört und es ist halt schade. Und wie gesagt, das muss sich in den Köpfen der aktuellen Chefs in den Kliniken ändern. Kann ich jetzt nicht bei jedem Einzelnen versuchen. Da müssen die alle selber draufkommen und sich mal ein bisschen die Scheuklappen aufmachen und gucken, was bewegt sich rechts und links. Ne?
Ja, da gibt es anscheinend noch etwas zu tun, aber da gibt es ja Frauen auch wie du, die sich dafür einsetzen. Und du hast deinen Weg ja gemacht, bist ja zur Top-Chirurgin. Vielleicht reden wir gleich nochmal ein bisschen darüber, über deinen Förderer auch, weil du hattest ja auch einen männlichen Förderer. Ich weiß aber auch, dass eigentlich auch dein Weg ziemlich hart war. Ich meine, das ist ja eine harte Schule, die du durchlaufen hast. Und du hast ja auch mehrere Stationen gehabt. Dein Traum ist ja eigentlich, wenn ich das richtig weiß, aus unseren Gesprächen, dass du Chefärztin werden möchtest. Bist du denn da schon bei deinem Traum angekommen oder ist der geplatzt?
Nein, der Platz ganz sicherlich nicht. Das System momentan funktioniert, wie es gerade funktioniert. Ich habe keine Kraft und auch keine Lust mehr, das zu ändern. Ich habe ein Jahr damit verbracht, meine Idee oder meine Vision des großen Kunstzentrums in bestehende Kliniken unterzubringen. Ich habe viele Gespräche geführt mit Chefärzten, mit ärztlichen Direktoren, mit Geschäftsführern von herzchirurgischen Kliniken und bin immer gescheitert, immer an dem männlichen Ego der Herren Chefärzte. Und das ist auch nochmal ein Fakt. Viele machen dir Zusagen und dann entscheiden sie sich dann doch um. Oder viele wollen gar nicht erst mit dir sprechen, geben dir gar nicht die Möglichkeit und so weiter und so fort. Na gut, das System ist halt immer so, wie es ist. Ich hätte gern, wäre gern im System drin, aber ich passe momentan auch mit meinem erweiterten Horizont auch da nicht mehr rein. Ich denke ein bisschen anders, mit denselben Fähigkeiten, die eventuell auch so ein Chefarzt mitbringt. Sicherlich habe ich meine Lücken, ohne Frage. Ich kann sicherlich nicht alles perfekt, ohne, das können aber auch die Herren Chefärzte nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, du liebst dein Fach, du bist dafür mit Leidenschaft dabei, du wirst es auf keinen Fall aufgeben, also mache ich jetzt mein eigenes Ding und bin jetzt meine eigene Chefin in meiner eigenen momentan noch kleinen Privatpraxis, die ich dann aber umformen möchte in eine etwas größere Klinik. Das wird aber Zeit in Anspruch nehmen.
Vielleicht tragen wir mit dem Podcast heute auch dazu bei, dass mehr von dir erfahren, weil ich weiß auch, dass die Patienten dich sehr schätzen, nicht nur für deine fachliche Qualifikation, sondern natürlich auch für deine Menschlichkeit. Und das ist, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig im Alltag und in der Medizin, dass man den Leuten auch einfach zuhört. Wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen geklärt, oder? Das kommt auch in deinem Buch so total toll raus, was der eine da geschrieben hat, hat mich sehr berührt, wie du ihn auch so ein bisschen begleitet hast. Oder gehört das zu deinem Mantra dazu?
Auf jeden Fall. Also ich bin deshalb so erfolgreich, sage ich vielen, weil ich nicht die schnellste Operateurin bin oder die meisten Operationen durchgeführt habe, weil ich eine Persönlichkeit bin, die sich Zeit für den Patienten nimmt, die sehr viel Wert darauf legt, dass auch die Angehörigen mitversorgt und mitbetreut werden. Und das ist das, was mich so unterscheidet zu den Kollegen. Alles, was ich mache, auch die Forschung in Kunstherzen, meine Operationen, die mache ich nicht, um die Beste zu sein, um die Schnellste zu sein. Die mache ich, damit ich zufriedene Patienten danach habe, die dann sagen, vielen Dank, dass sie mich operiert haben, dass sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ein ganz, ganz großer, das fällt natürlich in dieser heutigen Zeit mehr ins Gewicht, weil wir gerade in so einer Art digitalen Welt sind, wo alles nur noch über Avatare gehen soll. Am besten nicht mehr 30 Minuten Gespräch mit dem Patienten, nur noch 10 Minuten, den Rest macht ein Avatar oder Ähnliches. Ne? Und ich lege halt auf diese analogen, humanen Fähigkeiten immer noch sehr, sehr großen Wert. Das brauchen die Patienten, das brauchen die auch in 60 und 100 Jahren, dieses Gespräch, dieses persönliche Gespräch. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin die Einzige, ne? Aber es ist halt weniger geworden. Und deshalb falle ich auch so ins Gewicht mit meiner Art der Patienten, des Patientengespräches und auch der Operationsführung. Auch im Saal herrscht bei mir ein ganz anderer Ton. Weil ich brauche ein Team und dieses Team muss jetzt nicht angeschrien werden, auch in Notsituationen nicht. Und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die so ein Puzzle, die alle zusammenkommen und das mich sicherlich von den Kollegen unterscheidet und deshalb auch das Titel des Buches, ich stehe hier, weil ich gut bin. Da steckt viel mehr als nur eine gute Chirurgin zu sein in diesem Satz.
Ja, dir geht es also auch nicht darum, dein Ego nach vorne zu tragen, weil du so toll bist, ja, und das bist du auch, aber du ziehst eher deine Zufriedenheit und deine Befriedigung auch daraus, dass die Kunden, dein Kunde, in Anführungszeichen dein Patient, zufrieden ist. Und wenn man sich so manche Egos anschaut in der Fachwelt oder auch in deiner Ärztewelt, dann kriegt man dann doch vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass denen es um andere Sachen geht. Du bist ja auch medial sehr bekannt. Neulich habe ich dich bei Volle Kanne gesehen, du warst bei Lanz, also nur mal so ein paar Beispiele, die alle sehr schätzen, was du da zu berichten hast. Meinst du, dass deine Bekanntheit, deine mediale Bekanntheit auch ein Hindernis war, auf deinem Weg in einem traditionellen Uni oder Klinikum Chefärztin zu werden?
Ja, absolut. Das hätte ich nie gedacht, selber persönlich, vor einem Jahr, weil ich so groß geworden bin. Also ich hatte Mentoren, die medial bekannt waren, aufgrund ihrer Arbeit, die sie gemacht haben. Ich war auch mal in Amerika und habe mir große Herzzentren dort angeguckt, von großen Chefs gehört. Ich habe Museen zum Teil gesehen, wo diese Chefs ihre OP-Schuhe, OP-Instrumente, Bilder mit Persönlichkeiten aufgehangen haben. Und bin auch so groß geworden, wenn du medial präsent bist mit deiner Arbeit, dann bist du, gehörst du zu on top dazu. Und jetzt habe ich diese mediale Bekanntheit nun seit 2,5 Jahren und habe im letzten Jahr gemerkt, dass sie mir eher schadet, als dass sie mir was Gutes tut, weil es bei einer Frau anscheinend nicht so normal ist. Ich habe ja wirklich auch eine überdurchschnittliche mediale Bekanntheit erreicht, womit ich selber nicht gerechnet hätte. Ich nutze diese aber, um gerade die Kunstherzforschung und die Therapie voranzubringen. Und wie du schon sagtest, für mein Ego brauche ich das nicht. Habe ich nie gebraucht. Klar fühlt man sich am Anfang ein bisschen bauchgepinselt, wenn du dann bei Land sitzt, ohne Frage. Aber das geht dann auch wieder zurück, das Ganze. Und du fokussierst dich nur noch auf die Sache. Und das tue ich momentan auch so, aber auch das kommt bei meinen Kollegen und bei den aktuellen Chefs nicht so an, wie es mir vorgestellt hätte oder wie ich es auch vorher erlebt habe. Aber gut, damit muss man klarkommen. Auch da war ich am Anfang frustriert. Dann wurde es für mich interessant zu beobachten. Und jetzt ist mir das mittlerweile egal, was sie denken, weil in Deutschland hast du die Möglichkeiten, Sachen selber durchzuziehen und das tue ich gerade.
Gott sei Dank. Ja, und das machst du auch und das finde ich super. Und man muss am Ende des Tages seinen Weg gehen. Ich bin da absolut bei dir. Und jeder hat so seine Widrigkeiten, die einem entgegenkommen. Der Weg ist nun mal nicht immer einfach. Aber wenn man weiß, was man kann und was man möchte, dann kommt man sehr weit. Und das ist auch immer meine Maxime im Leben gewesen. Im Prinzip wollte ich eigentlich immer alles haben. Mhm. Aber wenn jemand alles will, dann kriegt er viel. So ein bisschen so meine Maxime. Und ich sehe, dass du auch schon sehr viel bekommst und der Rest kommt dann auch noch.
Hoffentlich.
Absolut, absolut. Ich habe da gar keine Zweifel bei dir. Also muss ich wirklich sagen, wir kennen uns ja schon eine Weile und ich schätze dein Intellekt und auch deine Warmherzigkeit und ich kann verstehen, wenn ich Patientin bei dir wäre, würde ich mich wohlfühlen, weil mich irritiert es auch, wenn ich zu Ärzten gehe, die, wo du weißt, die gucken schon irgendwie auf die Uhr, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Ja, und wenn man merkt, du wirst wirklich als Mensch gesehen, ich glaube, das trägt auch wesentlich zur Heilung bei. Du einfach auch gesehen wirst, gehört wirst. Mhm. Das hat ja auch diese Komponente ist ja auch wichtig.
Absolut.
Aber lass uns einfach mal auch über einen Mann, der sehr positiv besetzt ist in deinem Leben, sprechen, jetzt mal mit Ausnahme von deinem Vater. Weil du hattest ja einen sehr großen Förderer, das war Professor Dr. Körfer, ein renommierter Herzchirurg, der dich unter seine Fittiche quasi genommen hat, der dir quasi auch alles beigebracht hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der forschte ja auch am Kunstherz. Erzähl doch mal so ein bisschen dazu, wann man so ein Kunstherz braucht, weil das ist ja auch außerhalb des Körpers. Also ich habe das ja mal gesehen und auch in der Hand gehabt, als wir uns noch treffen durften. Das ist ja schon ein massiv riesiges Teil. Klär doch mal so ein bisschen auf.
Also Professor Körfer gehört erst einmal zu den Pionieren hier in Deutschland, die das hier etabliert haben in Deutschland. Und ich bin natürlich stolz, dass ich das auch von diesen Pionieren hier in Deutschland gelernt habe. Und ja, tatsächlich hat damals halt ein neueres Kunstherzprojekt reingebracht, weil wir haben momentan, also es ist so, ich fange mal so an. Wenn ein Patient an einer terminalen Herzinsuffizienz leidet, also im Endstadium einer Herzschwäche, dann ist eigentlich immer noch der goldene Standard der Therapie dieser Patienten die Herztransplantation. Nun gibt es aber schon seit Ende der 60er Kunstherzsysteme, die als Überbrückung bis zur Transplantation dienen können. Und zwar ist es so, wenn nur die linke Herzseite oder die linke Herzkammer geschwächt ist, können diese Herzen mit so kleinen Unterstützungspumpen unterstützt werden und bis zur Transplantation überbrückt werden. Ja. Mittlerweile sind die so gut, dass sie auch als Dauerlösung gelten können. Sie sind klein, sie sind geräuschlos, es führt nur ein Kabel aus der Bauchdecke raus zu einem etwas kleineren Antrieb, das sie wie eine Handtasche mit sich schleppen. Okay. Dann gibt es noch die Herzschwäche, die sowohl die linke als auch die rechte Herzkammer betrifft und die dann so stark betroffen ist, dass wir bis zur Herztransplantation nicht warten können. Und dann kommen halt diese totalen Kunstherzsysteme zum Einsatz, wo das ganze Herz bis auf Vorhofebene, sage ich immer, rausgeschnitten wird und durch eine künstliche totale Herzpumpe ersetzt wird. Und diese ist im selben Modus wie aus der Ende der 60er. Es wird pneumatisch betrieben mit Luftdruck. Zwei fingerdicke Kabel führen aus der Bauchdecke raus, um mit dem 7 Kilo schweren Antrieb verbunden zu werden.
7 Kilo.
Genau. Und der Antrieb ist 70 Dezibel laut. Und wie gesagt, gilt mittlerweile nur als Überbrückung. Und ich sage immer, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und im Zeitalter 2020 bräuchten wir eigentlich schon oder hätten wir schon längst andere totale Grundsatzsysteme entwickeln sollen, damit wir nicht nur eine Überbrückung bis zur Herztransplantation haben, sondern auch eine Alternative haben. Und genau. Diese Alternative ist dann halt aber nur gegeben, wenn wir sagen können, das Gerät läuft verschleißfrei 8 bis 9 Jahre, ist elektrisch betrieben und hat keine Geräuschkulisse und es ist am besten kabellos. Soweit sind wir aber noch nicht. Darin gibt es verschiedene Forschergruppen seit den Ende der 90er und Anfang 90er, die an neueren Grundsatzsystemen arbeiten, forschen. Die einen kommen weiter, die anderen kommen weniger weiter. Und jeder fragt mich, wieso haben wir das denn bis jetzt nicht? Und dann kann ich nur sagen, es ist wieder bei deinem Thema, es mangelt an Geld. Es kommt vielleicht eine Unterstützung vom Land, es kommt Unterstützung von der EU. Ist aber halt immer so bestimmte Beträge, die kommen, die definitiv nicht ausreichen. Viel lieber wäre es private Investoren, die sagen, okay, hier hast du 100 Millionen, mach das Ding anständig und bring es schnell wie möglich raus. Und das haben wir gerade bei BioNTech gesehen. Dass wenn Geld drin ist, dass alles viel schneller geht, komischerweise. Ne? Und das ist bei der Entwicklung der Kunstherzen sicherlich nicht anders. Denn wir haben hier in Deutschland die besten Ingenieure, die besten Chirurgen, die erfahrensten, sage ich mal. Und ich würde gerne diese Forschungsarbeit nicht nur einmal oder zweimal im Monat durchführen, sondern halt gerne des Öfteren. Und dann sind die Ergebnisse auch schneller zu erwarten. Ja? Das ist ja ganz logisch.
Also du sagtest es ja gerade schon, vielleicht nochmal zurück ganz kurz zum Kunstherz, wann man das einsetzt. Das fand ich sehr interessant. Wie gesagt, ich habe dieses Herz gesehen. Das ist schon mächtig. Und ich habe mich auch gefragt, warum dauert das so lange, wie du korrekt das auch sagst. Und es ist ja auch eine der größten Krankheiten oder der am häufigsten Krankheiten. Und deshalb finde ich das sehr erstaunlich. Ich meine, du forschst ja aktiv auch zu dem Thema, aber es fehlen Gelder. Und ich fand das BioNTech-Beispiel, übrigens auch zwei türkische Kollegen, ne, oder? Mhm. Ehepaar. Und die haben aber auch, glaube ich, sich rausgelöst aus der traditionellen Welt der Krankenhäuser und so oder Unis auch und haben dann über fremde Geldgeber das geschafft. Ich habe die Geschichte jetzt nicht exakt im Kopf, du weißt das vielleicht besser, aber man sollte doch meinen, auch gerade in diesen Zeiten, wo wirklich viel Startups finanziert werden, dass man da auch Geld dafür bekommen sollte. Warum interessiert das niemanden? Oder liegt es daran, dass du noch nicht genug gewirbelt hast dafür?
Ja, wie gesagt, ich habe ja diese mediale Präsenz mit den Kunstherzen, die wie gesagt, das ist für ziemlich neu, würde ich sagen. Klar hat der Professor Körfer oder ein Herr Hetzer aus Berlin oder ein Herrn Reichert damals auch Werbung dafür gemacht, ohne Frage. Aber ich weiß nicht, welche Befindlichkeiten da sind. Auch die Politik ist natürlich auch so eine Sache. Wen hat man da gerade vor sich sitzen, den man überzeugen muss? Findet er das interessant oder sagt er, nee, ich möchte lieber in die Krebsforschung mehr Geld reinstecken oder lieber in die Impfforschung mehr Geld reinstecken? Wir müssen ja auch die Leute immer überzeugen mit unseren Ergebnissen, die wir bis jetzt haben und mit den Daten, die wir bis jetzt haben, ohne Frage. Das ist natürlich sehr wichtig, aber ich kann natürlich umso besser Ergebnisse liefern, je mehr ich davon mache. Es ist also auch ganz stark davon abhängig, wer politisch da gerade dir gegenüber sitzt, welches Gremium du gerade überzeugen musst, ne? Klar bringst du Zahlen, Fakten. Ich meine, ich mache das nicht persönlich, das macht die GmbH selber für also die Kunstherzfirmen. Aber es ist halt schade, muss man denn immer irgendjemanden haben, der in der Familie eine Erkrankung, eine Herzerkrankung hatte, den das jetzt so mitnimmt, das Ganze. Es ist traurig, die Zahlen und Fakten, wie du schon sagtest, sprechen für sich. Alternativen für generell Organtransplantation muss ein Thema heutzutage werden, nicht nur fürs Herz, sondern für alle Niere und so weiter. Es gibt sehr, sehr gute Arbeiten, die gerade in Arbeit sind. Und deshalb braucht das Thema mehr mediale Präsenz. Ich gebe meinen Teil dafür und unterstütze nicht nur das Projekt, worin ich arbeite, sondern ich nehme alle mit ins Boot, alle Forschergruppen auf der ganzen Welt, die dafür arbeiten und versuche, die Namen zu nennen und zu sagen, guck mal, die sind so weit, da sollen sich die Leute einfach mal informieren, auch die Laien. Wenn wir das schon nicht über die Politik schaffen alleine, dann sage ich mir immer die mediale Präsenz vielleicht und mal gucken.
Ja, aber du sprichst ja da zwei wichtige Sachen an. Also zum einen, es gibt zu wenige Organspender, ja, insbesondere bei uns. Ich muss gestehen, ich habe diesen Schein auch nicht ausgefüllt. Ich denke da immer mal wieder dran. Meine Tochter ist Organspenderin, der ist das sehr wichtig. Jetzt, wo du es mir sagst, fällt mir das selber wieder ein, sollte ich machen. Das ist ja, also, dass man da Alternativen schaffen sollte, denke ich, ist gegeben, auch in der heutigen Zeit. Und die Politik ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Dabei hast du doch beste Connections. Du hattest ja schon damals den Bundesminister, Gesundheitsminister Gröhe, wie ist der? Genau, kanntest du doch oder kennst du und warst auch schon mit Angela Merkel in Kontakt. Also eigentlich warst du schon an der richtigen Stelle, oder? Ganz oben.
Ja, das stimmt. Aber dann fällt ist, der Zeitpunkt ist natürlich auch, Ort und Person ist schon mal gut, aber dann die Zeit. Ne? Dann fällt man in so einen Zeitraum, wo es gerade wieder um Wahlen geht. Dann, wenn es nicht gerade die Landtagswahlen sind, dann ist es die Bundestagswahlen und so weiter und so fort. Ich habe dieses politische Leben auch kennengelernt. Ja, ich finde schneller Gehör als viele andere, so manche andere vielleicht. Aber es ist dann auch wieder personenabhängig, umständeabhängig. Und jetzt gerade unter Corona-Zeiten wird man ja vermittelt, es ist eine ernstzunehmende Sache, ohne Frage. Es ist gut, dass der Fokus momentan auch daran gelegt wird, aber man darf nicht vergessen, es sterben täglich auch Menschen an am Herzen, an Krebserkrankungen und an sonstigen Sachen. Und das hört ja nicht auf. Also ich stecke jetzt nicht drin, ich möchte auch niemandem einen Vorwurf machen, was jetzt gerade finanziell unterstützt wird oder nicht. Aber ich merke selber persönlich, gerade weil ich ja auch an so einem Kunstwerksystem mitarbeite, dass jeden Tag Briefe geschrieben werden, an die Türen geklopft werden bei den entsprechenden Ämtern, um Geld zu verlangen, weil das geht weiter. Es sterben täglich Menschen am Herzen. Es sterben täglich Menschen an einer terminalen Herzinsuffizienz. Und wie gesagt, das ist wichtig, dass man diese Leute kennt, persönlich, ja. Aber die Umstände müssen natürlich dann auch immer passen. Und dann muss er auch gerade einen Kopf dafür haben, derjenige, der das entscheidet. Und weiß ich nicht. Es ist alles ein bisschen schwierig. Aber wir geben halt nicht auf.
Absolut. Da wird schon noch der Durchbruch kommen. Vielleicht solltest du mal den Herrn Hopp ansprechen. Der scheint jetzt da an Biotech interessiert zu sein. Und es geht genau in diese Richtung.
Ja, wenn ich noch sagen darf. Also ich bin ja wirtschaftlich an der Entwicklung dieser Kunstsätze überhaupt gar nicht beteiligt. Also ich mache das nur aus Ehrenamt. Also werbe für alle Kunstsätze-Systeme, die in Arbeit sind. Ich verdiene keinen Cent damit, dass jetzt, wenn einer in ein Modell implantiert wird, habe ich nichts mit am Hut. Ich mache das wirklich nur, weil ich an die Sache glaube, weil ich an die Patienten denke und hoffe natürlich auf so Menschen wie Herrn Hopp, der natürlich enorm viel macht, aber nur jetzt ihn ansprechen. Ich glaube, wir haben andere reiche Menschen auch in diesem Land, die sicherlich auch ihren Beitrag dazu machen könnten. Ich kann natürlich niemanden zwingen, ich kann nur darüber offen sprechen und daran appellieren.
Aber lass uns mal nochmal ein anderes Thema ansprechen. Das fand ich sehr, sehr interessant, auch in deinem Buch. Und da geht es ein bisschen um das Thema, ich sag mal, Gendermedizin. Wir hatten hier schon einen Podcast vor einiger Zeit mit Canada Life, die einer der Beweggründe, warum die mit uns auch zusammenarbeiten wollten, war, dass sie fanden, dass Frauen zu unberücksichtigt bleiben bei gewissen Risiken. Und das habe ich jetzt bei dir in dem Buch auch nochmal gelesen, dass bei Frauen der Herzinfarkt oft nicht richtig erkannt wird. Warum ist das so?
Vorab gibt es, also ich habe das im Buch erwähnt, aber es gibt neben mir viele, viele andere Spezialistinnen gerade, die sich mit diesem Thema über Jahrzehnte mit beschäftigen. Ich habe das jetzt zum Anlass genommen, damit ich auch nochmal eine breitere Masse erreiche. Gendermedizin und gerade auch Herzerkrankungen bei Frauen ist ein Problem und ist jetzt in den letzten Jahren wieder modern geworden, damit man auch darüber spricht. Mhm. Es ist nun mal ein Fakt, dass uns wurde ja auch mal beigebracht, Männer sterben mehr an Herzinfarkten als Frauen. Und dann merkt man, es hat aber ganz andere Gründe. Ne? Genau, aber bei Frauen ist das so, wir haben nach der Menopause vornehmlich, also ab 50, erkranken die Frauen halt mehr am Herzen, weil bis dahin uns das Hormon Östrogen schützt, weil es gefäßerweiternd ist. Und nach der Menopause kommen dann halt diese Beschwerden, diese Kalkablagerung natürlich ein bisschen mehr. Und die Beschwerden bis dahin äußern sich auch bei der Frau halt anders. Das fängt mit Übelkeit, Erbrechen an. Diese typischen Symptome wie Druck auf der Brust und so weiter haben wir jetzt Frauen nicht. Oder wir haben Atemnot oder wir haben tatsächlich ein bisschen Aufstrahlen in den Armen. Die sind halt ein bisschen untypischer alles bei der Frau. Und wenn sie dann in die Notaufnahme kommt, denkt kein Arzt in erster Linie bei einer Frau an einen Herzinfarkt. Dann macht er ein EKG, macht eine Anamnese. Wenn wir Glück haben, sieht er in den Blutwertkontrollen irgendetwas und dann leitet er sie dann weiter. Sie versterben also bis eine Frau die Diagnose Herzinfarkt gestellt bekommt, dauert das vielleicht 4 Stunden länger als wie beim Mann. Und das ist eine wertvolle Zeit, die verloren geht. Und Frauen gehen halt auch seltener zum Arzt, wenn sie diese Beschwerden haben. Sie denken, ach, das geht wieder vorbei, dann ist es vielleicht dann doch was anderes, die Migräne, die wieder zuschlägt und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die zusammenkommen und deshalb die Frau halt verspätet einen Arzt aufsucht und dann eher verstirbt, als dass sie irgendeine Diagnose oder Operationszahl sieht. Und deshalb muss man mehr darüber sprechen und vielleicht als Patient auch mal selber in der Notaufnahme ansprechen, können Sie bitte auch meine Herzenzyme kontrollieren und so weiter.
Das sollten wir mit allen Frauen gleich sagen. Ja, die Symptome für Frauen sind Übelkeit, was sagtest du?
Ja, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Bauchschmerzen, ne, depressive Stimmung und so weiter, ne, die man jetzt nicht auch direkt auf Herzinfarkt zurückführen würde. Auf jeden Fall auch die Frauen ab 50 ihre Check-ups machen beim Herz, ne, durchführen lassen. Es gibt auch viele Frauenambulanzen mittlerweile in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben. Darauf muss man auch mehr aufmerksam sein. Wenn Sie googeln heutzutage, geht das ja alles relativ fix. Das finde ich auch gut, dass es diese Frauenambulanzen speziell für Frauen in der Herzchirurgie oder in der Kardiologie gibt, weil die brauchen ein anderes Gespräch. Frauen sind da ja strukturiert und wollen vielleicht mehr Informationen und sind dann aber auch relativ gewillt, schnell sich auch anzupassen und sich umzustellen, je nachdem. Ja, also es ist, ich wollte halt im Buch auch dieses Thema mit ansprechen, um nochmal eine breitere Masse zu erreichen und um auf die Kolleginnen aufmerksam zu machen, die sich noch spezieller damit beschäftigen. Ne? Es wäre jetzt unfair von mir zu sagen, ich bin Spezialistin da drin. Da gibt es viele, viele andere Kolleginnen, die gut dabei sind und viel, viel mehr Informationen geben können.
Ja, aber das ist ganz wichtig, weil die Symptome, die bei Frauen auftreten, wie du schon sagst, ich glaube, wir Frauen sind da auch ein Stück weit resilienter. Wir sind es gewohnt durch die Periode, dass man immer mal irgendwas hat, wo einmal was zwickt und zwackt. Und dann denkt man sich, okay, Augen zu und durch. Und dann diese Symptome würdest du jetzt nicht, also ich hätte dir auch einem Herzinfarkt nicht zugeschrieben oder das Risiko eines Herzinfarktes. Also Ladies, wenn ihr uns heute zuhört, ne, einfach auch mal zum Arzt gehen oder die Dilek anrufen. Du bist ja auch entsprechend zu finden und kann man sich da ein bisschen schlau machen. Also wichtig, andere Symptome haben Männer als Frauen. Und ich habe auch gesehen bei dir, dass mehr Frauen an Herzinfarkten sterben als Männer. Das stimmt es?
Ja, also da es ja nicht bekannt ist, dass sie nicht in die Statistik reinfallen, wie gesagt, weil sie kaum ein Krankenhaus sehen, ist es so, dass man die Todesrate fast 50-50 nehmen kann. Ne? Ja, wie gesagt, offiziell ist es so, dass halt mehr Männer betroffen sind, ne? Aber inoffiziell, ne, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass es ja mehr zum Thema wird, sind die Zahlen wieder, bewegen sich in eine andere Richtung.
Okay, sehr interessant. Ich glaube, das wissen die meisten von uns nicht, wenn sie sich mit dem Thema nicht befassen. Umso wichtiger, dass wir heute drüber reden. Und das Gleiche gilt ja auch fürs Kunstherz. Also du hast ja auch gesagt, das Kunstherz, das entwickelt wurde, wurde eigentlich für Männer gemacht. Gibt es jetzt inzwischen auch eins für Frauen? Weil das ist ein riesiges Teil.
Ja, also da die meisten Koryphäen natürlich Männer waren und sie sich mit diesem Thema beschäftigt haben, wie gesagt, schon Ende der 60er, haben sie das auch natürlich für einen Mann konzipiert, weil Gendermedizin damals war noch weniger Thema als wie jetzt. Und wir haben tatsächlich erst seit 2014 ein kleineres Modell von dem totalen Kunstherzen, das eher für Jugendliche gedacht ist als für Frauen. Aber natürlich kann man sie dann auch für Frauen nutzen. Es ist halt schade und mein Appell ist natürlich auch, ne, mehr Frauen natürlich in Führungspositionen das eine, aber dann auch in Forschung, gerade in männerdominierten Forschungen, die dann auch natürlich als Frau automatisch mit berücksichtigen, wenn sie so ein Kunstherz im Labor implantieren. Wieso ist das so groß? Das wird doch niemals in eine Frau reinpassen. Das fällt mir natürlich eher ein als einem anderen männlichen Kollegen. Das ist ja ganz logisch. Ne?
Absolut. Ja, aber das ist wichtig. Ich finde, da gibt es Gott sei Dank jetzt viel Bewegung durch deine Sache, die du da jetzt in die Öffentlichkeit trägst, aber auch in vielen anderen Bereichen. Das gilt ja auch für künstliche Intelligenz, wo man ja auch in der Primär waren das ja Männer, die das entwickelt haben, künstliche Intelligenz. Da gibt es auch die kuriosesten Geschichten, dass die dann zum Beispiel nicht an dunkelhäutige Menschen gedacht haben oder eben halt auch an Frauen. Und da gibt es schon, denke ich mal, heute mehr eine Awareness, aber auch in diesem wichtigen medizinischen Segment tut sich so ein bisschen was, das beobachte ich so. Und vor allen Dingen geht ja auch um die Medikamenteverabreichung. Ich glaube auch die Dosen, die dann verabreicht werden, sind vielleicht auch für Männer und Frauen unterschiedlich, oder?
Medikamentöse Studien werden ja auch vornehmlich an Männern durchgeführt von den Pharmaindustrien, weil natürlich Frauen der Hormonhaushalt ein bisschen schwanken kann, nicht ein bisschen, sondern ganz schwanken kann und deshalb halt nicht auch in Studien wenig berücksichtigt wurden bis jetzt, sodass die gängigsten Medikamente wie Beta-Blocker oder Aspirin, die in der Herzmedizin nun mal ganz gängig sind, bei den Frauen zum Teil vielleicht gar nicht wirken, ne? Weil sie halt ausgetestet worden sind, vornehmlich an Männern. Und da sind, wie gesagt, neuere Arbeiten jetzt dabei, dass auch Medikamente auch Frauen berücksichtigt und auch nicht nur die Dosierung, sondern auch überhaupt die Wirkung. Ne? Und deshalb schlucken mehrere Frauen Medikamente, die nun mal mit mehreren Nebenwirkungen behaftet sind und nützt ihnen halt am Ende des Tages wenig. Ne? Aber wie gesagt, ich merke das jetzt gerade auch, dass ich habe viele Gespräche natürlich auch mit Kardiologen, wenn ich meine Patienten weiterleite. Und da wird das alles schon mehr berücksichtigt. Das ist wieder mehr zum Thema. Also das geht schon in die richtige Richtung.
Genau. Und wir haben sie heute auch zum Thema gemacht. Und von daher, glaube ich, tragen wir auch unser kleinen Beitrag dazu bei. Jetzt muss ich dich aber doch nochmal fragen. Wir haben schon ein bisschen über Geld gesprochen, über das ganz große Geld, wie man das am besten bekommt, um ein so großes Projekt zu finanzieren, wie du das jetzt vorhast. Aber wie hältst du es denn selber jetzt mit deinem Geld? Bist du eine Sparerin oder investierst du in Fonds, in ETFs, in Aktien? Klär uns doch nochmal ein bisschen auf.
Also das wissen viele, viele Menschen wie ich, die Gastarbeiterkinder sind von der ersten Generation, die sparen am liebsten unterm Kopfkissen. Okay. Nein, also ich gehöre wirklich zu den Urkonservativen. Ich habe nichts mit Aktien am Hut, nichts mit Fonds am Hut, kenne ich mich nicht aus. Ich bin immer die sichere Nummer, ne? Ich will immer das Geld sofort zugreifen können, bloß nicht längere Zeit anlegen und so weiter. Meine Beraterin bei der Bank will mich für Sachen überreden, wo ich sage, auf keinen Fall, ne? Ich bin aber eine gute Sparerin. Ich habe viel gut Geld gespart, was ich dann hier jetzt auch erlebt habe im letzten Jahr, wo ich mich doch komplett selber versorgt habe und dass mich gemerkt habe, wie unabhängig dann auch ich sein kann, wenn ich einen großen Rückhalt habe. Und das ist halt gespartes Geld. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Noch besser wäre es, wenn ich so pfiffig wäre wie du in diesen Sachen. Bin ich aber nicht. Ich kann es auch ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch keine Zeit, mich damit auch zu beschäftigen. Und wie gesagt, nicht jeder ist vertrauenserweckend. Klar, die Bank natürlich immer. Aber wie gesagt, die wollen immer ansparen für 5 bis 10 Jahre. Bloß nicht rangehen. Das geht in meinen Kopf gar nicht erst rein. Ne? Und Mama hat es bis jetzt auch so gut geschafft, sage ich mir immer. Aber ja, ich bin da noch nicht resistent, aber ich mit 44 ist es auch wiederum schwierig, mich von irgendwelchen Aktien zu überzeugen, glaube ich. Aber ich lasse mich gerne überzeugen.
Absolut, ich glaube, da müssen wir nochmal separat sprechen, weil Sparen ist ja schon mal gut. Und man kann ja auch parallel sparen in einen Fonds oder einen ETF. Und das kannst du einfach wegpacken und musst dir gar nicht groß Gedanken drum machen. Aber die Bankerin ist natürlich verpflichtet, dich nach deinen Anlagezielen zu fragen, was ja auch wichtig ist, weil darüber steuert man auch so ein bisschen das Risiko. Aber es muss ich dir als kluge Frau auch nicht sagen, dass die Dinge eben in der Regel teurer werden und die Inflation dann dein Geld auffrisst, das du am Sparbuch da hast. Also es gibt Gesprächsbedarf, liebe Dilek, und ich freue mich, dass ich dir auch vielleicht mal was beitragen kann zu dem, was für mich sonst total weit entfernt ist, eine OP durchzuführen und überhaupt Ahnung zu haben von Medizin. Also wie so oft im Leben geht es so ein bisschen ums Geben und Nehmen. Wir reden noch ein bisschen über das Geld und du machst bitte weiter mit deinem Herzen, das kannst du besser und ich kann Geld besser. Okay. Aber vielleicht sagst du zum Abschluss nochmal eines deiner vielleicht prägendsten Erlebnisse auch in deiner Tätigkeit als Chirurgin oder mit Patienten oder Patientinnen. Was ist dir dann vielleicht da so als besonders prägend oder positiv in Erinnerung geblieben?
Positiv nicht, aber ich habe im Buch auch diese Szene beschrieben von dem Patienten, den ich aus dem Hospiz rausgeholt habe. Hm. Das war so ein Punkt, den wir, glaube ich, in der Medizin erreicht haben, da geht nichts mehr. Ne? Also wie kann es sein, dass ein Patient, den ich in ein anderes Krankenhaus, in ein größeres Krankenhaus zur weiteren Therapie verlege, der anscheinend keine Indikationen für die Therapie hat oder was weiß ich, im Hospiz landet. Ich als betreuende Ärztin von ihm früher ihn dann irgendwie besuche, um Abschied zu nehmen und merke, es gibt auch keinen Grund, dass er hier jetzt liegen muss und ihn da raushole und ihn zu Fuß nach Hause wieder entlassen kann. Mhm. Und das passierte hier in Deutschland. Und das hat mich sehr, sehr geprägt und gesagt, okay, hier läuft was enorm schief. Ne? Kommunikation untereinander, Wertschätzung des Patienten, Zuhören des Patienten, ihn als Person, als Individuum wahrnehmen, ne? Nicht nur an Daten, Fakten halten und sich ja mal den Patienten angucken, klinisch, ne? So wie wir es mal gelernt haben, den Patienten mal ausziehen lassen, die Beine sich angucken, den Rumpf angucken, die Extremitäten angucken. Und wie gesagt, den Fokus noch mehr auf den Patienten legen. Das war sehr, sehr prägend für mich, dass so etwas hier passieren kann in Deutschland. Da habe ich mich ein Stückchen weit geändert im Sinne von, wie gesagt, noch mehr sowieso Patientenfokus, aber auch die Kommunikation unter Kollegen untereinander, dass wir Befindlichkeiten außer Acht lassen müssen, wenn es um den Patienten geht. Ne? Untereinander zu sprechen und nicht sagen, was hat die das zu interessieren, die verlegende Kollegen und so weiter. Ich weiß nicht, wie das damals abgelaufen ist. Ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, weil Letztendlich geht es immer um den Patienten für mich. Und ja, noch mehr merke ich, dass das System geändert werden muss.
Du arbeitest daran.
Ich arbeite
eigentlich darin und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Und ich beobachte sehr wohl weiter deinen Weg jetzt auch in die Selbstständigkeit. Wir reden nachher nochmal separat, was wir vielleicht auf der Startup-Szene für dich tun können. Also ich danke dir, dass du dir trotz deinen neuen Büros und den vielen Dingen, die da auf dich jetzt zukommen, dir Zeit genommen hast, mit uns heute zu reden. Und ich hoffe, dass das für unsere Hörerinnen da auch interessant war und sicherlich das einige oder andere mitgenommen haben. Wir haben auch noch ein Interview mit dir auf unserer Homepage, Dilek. Das verlinken wir dann auch nochmal. Das haben wir schon vor 1,5 Jahren, glaube ich, geführt. Also, wie gesagt, guckt bei uns auf der Homepage. Wir sind natürlich immer über unseren mega tollen Newsletter zu erreichen, über hermoney.de. Und bei uns gibt es alles Mögliche rund ums Geld. Wir sind auch auf LinkedIn, Facebook, Instagram, unsere Facebook-Gruppe. Könnt ihr gerne auch ein bisschen darüber diskutieren. Ja, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day and until next time und ciao.